Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, richtig zusammengezuckt bin ich innerlich, als ich im Vorbereitungsteam das Thema des heutigen Sonntages, der heutigen Predigt gehört habe. Wut und Scham. Was soll ich denn dazu sagen, war mein erster Gedanke. Das ist doch überhaupt kein gewöhnlicher Predigttext oder Predigtthema. Aber ich habe diese Herausforderung angenommen und beim Nachdenken über diese Thematik habe ich gemerkt, dass uns erstens die Sache irgendwie alle betrifft und zweitens es darüber ganz viel zu sagen gibt. Zu den lebensnahen Beispielen von vorhin möchte ich noch ein persönliches hinzufügen. Als Kind, da hatte ich viel rötere Haare als jetzt. Für andere Kinder war das ein Grund, mich zu hänseln. Einmal fragte mich jemand, ob ich meine Haare färben würde. Ich weiß noch, dass ich da ganz knallrot anlief vor Scham, aber auch vor Wut über diese blöde Frage, denn zur damaligen Zeit haben sich nur Frauen die Haare gefärbt und doch keine Männer und schon gar keine Kinder. Ich brachte als Antwort damals nur ein schüchternes Nein hervor, obwohl ich der Person am liebsten wütend die Meinung gesagt hätte. Ein zweiter Grund für Hänseleien und Spott in meiner Kindheit war die Tatsache, dass ich Pfarrerssohn bin. Da hatte ich im schönen, aber ziemlich gottlosen Coburg keinen guten Stand. Ich habe mich also auch dafür geschämt, ein Pfarrerskind zu sein, obwohl man mit diesem Hintergrund ja in unserem Land höchste Ämter bekommen kann, siehe Angela Merkel. Das mit den roten Haaren und dem Pfarrerssohn, das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber als Kind hat mich das echt belastet. Es war wie wiederholte Stiche in eine Wunde. Vielleicht kennen Sie das und könnten andere Beispiele berichten. Von allein heilt so etwas in der Regel nicht, weil es immer wieder aufgerissen wird. Aber in Psalm 147, da heißt es, er, also Gott, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ich bin echt dankbar. Gott hat für mich spürbar diese Wunden der Kindheit verbunden und mir damals innere Heilung geschenkt. Und ich glaube, das will er auch in Ihrem Leben tun, wenn irgendeine Scham, eine quälende Empfindung, eine schmerzhafte Erinnerung sie immer wieder leiden lässt. Bei mir damals heilten diese beiden Wunden mit Eintritt ins Gymnasium und ich kann schmerzfrei heute über diese Scham reden. Es gibt natürlich auch viel schlimmere Fälle. Denken wir nur, ich nehme jetzt ein ganz schlimmes Beispiel, denken wir an die verschiedenen Missbrauchsfälle. Da haben sich die Opfer Jahre und Jahrzehnte lang geschämt und nicht gewagt, den Missbrauch zur Sprache zu bringen und aufzuarbeiten. Bei der Aufarbeitung gibt es da heutzutage zwei Wege in diesem Beispiel. Bei dem einen trägt man den erlittenen Missbrauch wie eine Monstranz vor sich her, betont immer wieder seine Opferrolle und besteht auf Wiedergutmachung, zum Beispiel durch Schmerzensgeld. Der andere Weg ist der der Versöhnung und der Heilung, der inneren Heilung. Dieser Weg bringt seelische Gesundheit. Der andere Weg vor allem Geld. Ob es auch einen Mittelweg gibt, das weiß ich nicht so genau. Lassen wir dieses Beispiel mal ruhen. Liebe Gemeinde, das Stichwort Geld führt mich zur Lesung, vorhin also zur Zachäus-Geschichte. Aber da war alles anders. Die Leute damals murrten, als Jesus bei Zachäus einkehrte. Vielleicht haben sie dem Zachäus zugerufen: Schämst du dich eigentlich nicht, Jesus in dein Haus zu laden, du Sünder, du Betrüger? Zachäus hätte wahrlich genug Gründe gehabt, sich vor Jesus in Grund und Boden zu schämen. Aber Jesus hat ihm die Scham weggenommen. Er hat ihm seine Sünden, seine Betrügereien vergeben. Er hat sein Leben geheilt in jeder Hinsicht, in jeder Beziehung. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sagt Jesus in dieser Zachäus-Geschichte. Das ist das erlösende, aus der Scham befreiende Wort. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das, liebe Gemeinde, dürfen auch wir erleben, wenn wir Jesus in unser Haus bzw. in unser Leben einladen. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Es wäre doch wunderbar, wenn heute in diesem Gotteshaus Menschen Heil erfahren könnten, neu oder wieder neu, und innere Heilung geschehen könnte. Wir bieten auch heute wieder an, nach diesem Gottesdienst, dass Sie nach vorne kommen können zu einem Team, um für sich beten zu lassen oder sich segnen zu lassen. Lassen Sie sich da jetzt schon einladen dazu. Liebe Gemeinde, wir sollten vielleicht noch überlegen, wo die Sache mit der Scham ihren Ursprung hat. Nach der Schöpfung lebten die ersten Menschen, Adam und Eva, in Einklang und Harmonie mit Gott. Die Bibel sagt wörtlich, sie schämten sich nicht. Dann kam der Sündenfall mit der Schlange, mit dem Essen der verbotenen Frucht. Sie kennen die Geschichte. Als Folge schämten sie sich, Gott unter die Augen zu treten. Seitdem begleitet die Scham uns Menschen und weist uns auf unsere Sünden hin. Der alttestamentliche Esra, der sagt zum Beispiel: Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir zu erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen. Der Berg unserer Sünden reicht bis an den Himmel. An diesem Beispiel können wir merken, dass Scham aber durchaus auch eine positive Seite hat. Scham hilft uns, Schuld und Fehler in unserem Leben zu erkennen. Die Schulderkenntnis, die nützt aber nichts, wenn wir nicht wissen, wohin mit der Schuld, die wir erkannt haben, die auf uns liegt, die wir auf uns geladen haben. Wir dürfen die Schuld bei Jesus abladen. Er macht den Schuldenberg wieder eben. Ja, er ebnet uns den Weg zu unserem himmlischen Vater. Er lässt uns Gnade und Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Liebe Gemeinde, Scham ist also auch etwas Gutes. Scham schützt vor falschen Handlungen. Sie schützt auch vor Übergriffen, auch vor sexuellen Übergriffen. Besonders Mädchen, aber auch Jungen sollten die zarte Stimme der Scham nicht überhören. Scham hat auch etwas mit Gewissen zu tun. Ein funktionierendes Gewissen hat man nicht automatisch. Es muss geschenkt werden oder besser gesagt, es muss geschult werden. Es muss normiert werden, damit das Gewissen weiß, was normal ist und was nicht. Die Norm dazu ist das Wort Gottes und nicht das, was die Mehrheit der Menschen gerade mal für normal hält. Das ändert sich immer mal wieder. Ohne Schamgefühl werden die sittlichen Grenzen, die Regeln des Anstands verletzt. Wer schamlos ist, handelt gewissenlos, skrupellos, ja letztlich gottlos. An dieser Stelle möchte ich den biblischen Daniel zu Wort kommen lassen. Was er zu Gott über das Volk Israel sagt, das könnte er genauso gut zu uns oder über unser Volk sagen. Die Mahnungen deiner Diener, der Propheten, schlugen wir in den Wind. Dabei haben sie in deinem Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den führenden Männern und zum ganzen Volk gesprochen. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestraft und in andere Länder vertrieben hast. Wir müssen heute beschämt vor dir stehen. Die Bewohner von Juda und Jerusalem und alle vertriebenen Israeliten nah und fern. Unser ganzes Volk hat dir die Treue gebrochen. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren. Dafür schämen wir uns in Grund und Boden. Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir von dir nichts mehr wissen wollten. Wir haben uns taub gestellt, wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten, gehört, die uns deine Gebote weitergegeben haben. Liebe Gemeinde, nehmen Sie bitte aus diesem Gottesdienst folgenden Satz aus dem gerade zitierten Bibeltext mit nach Hause. Gott ist voller Erbarmen. Der himmlische Vater ist voller Erbarmen zu uns. Sein Werk und sein Wort haben Kraft, Scham und Schuld wegzunehmen. Geben wir also Gott Raum in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Land. Liebe Gemeinde, nun gibt es aber noch etwas, wofür wir uns nicht schämen sollen. Im Römerbrief sagt Paulus das ganz bekannte Wort: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ja, auch wir sollen uns des Evangeliums nicht schämen, dass wir diese Kraft Gottes spüren, die selig macht, die uns innerlich heilt. So viel einmal zu dem umfangreichen Thema Scham. Jetzt haben wir ja noch das Stichwort Wut. Wenn man wissen will, was die Bibel dazu sagt, muss man auch das Stichwort Zorn betrachten, denn im Buch der Sprüche, da heißt es, Zorn ist ein wütig Ding. Zorn ist ein wütig Ding. Nun sind in der Bibel nicht nur Menschen zornig, sondern vor allem Gott. Die Bibelstellen, wovon Gottes Zorn die Rede ist, die sind viel, viel, viel häufiger als die, wo vom Zorn der Menschen geredet wird. Worüber ist denn Gott so oft zornig? Esra im Alten Testament sagt, sein Zorn ist gegen alle, die ihn verlassen. Und bei Jesaja sagt Gott, ich war zornig über die Sünde. Bitte beachten Sie, da steht nicht, ich bin zornig, sondern da steht, ich war zornig. Ich war zornig über die Sünde, sagt Gott. Was hat denn nun Gottes Zorn gestillt? Wir wissen es und haben es sicher schon oft erfahren. Die Bitte um Vergebung, die lässt Gottes Zorn verfliegen. In unseren Augen ist Zorn in der Regel etwas ganz Negatives. Der Prophet Jesaja sieht das aber anders. Er betet: Ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Dadurch, dass Jesaja den Zorn Gottes gespürt hat, hat er gemerkt, dass in seiner Beziehung zu Gott irgendetwas nicht stimmt. So half Gottes Zorn, die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Sehen wir also Gottes Zorn nicht immer gleich negativ, sondern als Hinweis auf etwas, das in unserem Leben, in unserem Glauben, in unseren Beziehungen irgendwie nicht in Ordnung ist. Der König Rehabeam aus dem zweiten Buch der Chronik reagierte auf den Zorn Gottes und dann heißt es in der Bibel, weil Rehabeam seine Schuld einsah, war der Herr nicht länger zornig auf ihn und ließ nicht zu, dass sein Reich völlig vernichtet wurde. Wunderbarer Spruch. Solche Regierungschefs braucht unsere Welt. Weil Rehabeam seine Schuld einsah, war der Herr nicht länger zornig auf ihn und ließ nicht zu, dass sein Reich völlig vernichtet wurde. Er stand nämlich einem Heer der Ägypter gegenüber, das viel, viel größer war als sein eigenes. Aber so wurde sein Reich gerettet. Liebe Gemeinde, für die Nachfolger Christi ist der Zorn Gottes nicht das Ende. Gott sei Dank. Was Paulus an die Gläubigen in der Stadt Thessaloniki schreibt, das gilt auch für die Gläubigen der Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen. Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist doch ein Wahnsinnswort. Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Das sind doch wunderbare Aussichten für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.